Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast diesmal wieder ein Interview gemacht mit Autorinnen und Autoren, also mehreren, einem Writers Room von einer Serie Eldorado KDW, die in der ARD läuft am 27. Dezember, aber dann natürlich auch in der Mediathek zu finden ist. Eldorado KDW, dreimal darf man raten, worum es geht. Es geht natürlich um dieses bekannte Luxuskaufhaus. Du wirst uns ein bisschen noch was zum Inhalt erzählen, aber vorneweg nochmal einen kleinen Einblick in die Biografie von Julia von Heinz, weil sie sicherlich auch die prominenteste ist, beziehungsweise als Regisseurin natürlich auch nochmal eine Verantwortung für das Projekt hat. Sie hat tatsächlich als Mediengestalterin eine Ausbildung gemacht in Köln und danach in Berlin hier audiovisuelle Medien studiert und interessanterweise als Kamerafrau abgeschlossen ihr Studium und ist dann danach von 2005 bis 2006 an die HFF gegangen und war dort Mitarbeiterin von Rosa von Braunheim, dem sie später dann auch einen Film nochmal gewidmet hat mit anderen Regisseuren und Schülern und Schülerinnen von ihm. Ihr erster Langfilm war Was am Ende zählt. Der ist ja relativ prominent dann auch gelaufen und hat auch einen deutschen Filmpreis bekommen. Des Weiteren hat sie einen Ausflug gemacht in den Kinderfilm. Sie hat nämlich Hani und Nani den zweiten Teil dann gedreht. Das hat sie später nochmal gemacht. Sie hat verfilmt Ich bin dann mal weg. Das ist ja auch eine Romanadaption gewesen. Sie hat aber zwischendurch auch noch Hannas Reise, einen sehr schönen, kleineren Film gemacht und hat jetzt vor kurzem gemacht und morgen die ganze Welt, den Spielfilm, der auch in Venedig gelaufen ist. Aber nicht nur Regie hat sie geführt, sondern sie hat von 2014 ab auch eine Gastprofessur gehabt in Köln, ist dann nach München gewechselt, dort an die HFF, wo sie Gastprofessorin gewesen ist. Aber seit mehr als einem Jahr leitet sie jetzt dort den Studiengang Regie und Kino- und Fernsehfilm an der HFF. Und insofern wird es sehr spannend, was sie aus dieser Miniserie gemacht hat. Du kannst uns ein bisschen erzählen, ja, ich hatte schon gesagt, es geht ums KDW, das große Kaufhaus. Wann spielt die ganze?
Ja, das KDW kennt ja jeder, dieses große Luxuskaufhaus in Berlin. Und das gibt es eben schon sehr lange. Es ist eines der ersten dieser traditionellen großen Kaufhäuser. Es hat diese Tradition mitbegründet. Die Serie spielt eben in den 20er Jahren. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fängt es an und geht dann über ungefähr ein Jahrzehnt. Die Stadt Berlin ist damals eben gezeichnet von dem Ersten Weltkrieg, von den Folgen noch. Es ist eigentlich eine Stadt der Frauen. Die Männer sind ja durch den Krieg weitgehend absorbiert worden, erstmal auf anderen Seiten und kehren dann langsam zurück. Da entstehen dann Konflikte mit den Frauen, die hier den Laden geschmissen haben in der Zwischenzeit. Das ist einer der Handlungsstränge, der sich damit beschäftigt. Es geht um die junge Generation, die das Kaufhaus, die Leitung übernehmen will und sich da positionieren will. Da geht es darum, wer da den Hut aufhaben wird und welche Strategie man verfolgen soll. Aber fast noch größeres Augenmerk bei dieser Serie liegt eigentlich auf der anderen Seite, nämlich auf den persönlichen Geschichten, auf den erotischen Geschichten auch. Es ist eben auch eine Zeit relativer Freiheit gewesen, wo auch Lesben und Homosexuelle verhältnismäßig frei sich ausleben konnten. Und da gibt es dann eben auch wieder die Konflikte, weil das dann wieder zurückgedrängt werden sollte. Und beziehungsweise es gibt eben eine lesbische Liebe, beispielsweise in der Serie, die dann doch nicht wirklich akzeptiert wird von dem Umfeld und entsprechend gibt es da schwierige Konflikte zu bestehen.
Wir hatten gesagt, es ist ein Writers Room. Wer waren die anderen Autoren oder wer sind insgesamt die Autorinnen und Autoren?
Ja, zunächst mal, das Konzept für die Serie stammt von Julia von Heinz und John Quester. Das ist sozusagen ihr Stammautor, mit dem sie auch privat verbunden ist, ihr Partner. Und mit dem sie fast alle Filme, glaube ich, zusammen gemacht hat. Sie haben das zusammen geschrieben und das Konzept, die Idee skizziert. Und zu einem etwas späteren Zeitpunkt haben sie zwei weitere Autoren und Autorinnen hinzugezogen, nämlich einmal Sabine Steyer-Violett, eine Autorin, die auch viel Erfahrung als Producerin schon hatte und wichtige Projekte als Producerin zunächst verantwortet hat, aber eben auch schreibt und sich hier mit eingeklinkt hat. Und Oskar Sulowski, das ist ein jüngerer Autor, der von der Filmakademie Baden-Württemberg kommt und auch schon in verschiedenen Funktionen, auch im Produktionsbereich, schon an Filmen mitgearbeitet hat. und hier als Autor mit zur Unterstützung angerückt ist. Ja.
Ich denke, wir hören einfach mal in das Gespräch rein, das du mit dem Writers Room geführt hast.
Ja, hallo ihr alle. Wir sprechen über Eldorado KDW und wir sprechen leider nur am Monitor, wie wir das in letzter Zeit ja öfter machen. Wir haben einige Leute hier, mit denen wir heute sprechen wollen, und das ist natürlich zuerst mal Julia von Heinz. Hallo, hallo.
Hallo.
Und sie ist zusammen mit John, sitzt vor dem gleichen Rechner. Was das zu bedeuten hat, werden wir vielleicht noch erfahren im Laufe des Gesprächs. Hallo, John.
Ja, hallo, hallo Frank.
Und an zwei weiteren Monitoren sitzt Oskar und Sabine. Hallo.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Eldorado KDW, ein Projekt, ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Und fangen wir einfach mal an. Julia, du warst ja sicherlich ganz am Anfang schon als erste von euch allen mit dem Projekt befasst. Vielleicht war es auch deine Idee. Kannst du kurz das darstellen, wie es überhaupt zu dem Projekt kam, wo die Idee herkam und auch was eigentlich die Idee war, die am Anfang stand? Wie kam es dazu?
Also die Idee, etwas über das berühmte Kaufhaus KDW zu machen, gibt es wirklich schon seit Jahren. Und das Projekt hat eine lange Geschichte. Sowohl beide großen Firmen, UFA und Konstantin, sind mit dieser Idee gestartet und haben sich auch zusammengetan, um nicht in Konkurrenz zueinander dieses Projekt zu entwickeln. Und es gab auch schon Drehbücher und die bekam ich zugeschickt, ob ich sie als Regisseurin umsetzen möchte. Und die waren mir praktisch ein bisschen zu klassisch gewesen. Also vielleicht könnte man sagen, dass es eine Cinderella-Story war, die ich auch schön finde, die auch immer funktioniert, aber das war mir zu klassisch. Und habe dann, als ich zum Directors Casting eingeladen wurde, gefragt, ob ich trotzdem kommen soll und vielleicht meine Vision dieses Projektes vorstellen darf. Ich hatte in der Zwischenzeit gegoogelt, dass mich die Geschichte des KDW sehr interessieren könnte, weil es in dem historischen Zeitraum, der erzählt werden sollte, auch eine Arisierungsgeschichte ist. Und ich war der Meinung, dass man, weil es eben eine sehr weibliche Geschichte ist, viele Frauen im KDW arbeiteten, überhaupt ein großer Überhang von Frauen in Berlin lebte in dieser Zeit, dass es eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen werden sollte. Ja. Ich habe diese Idee skizziert anhand von ein paar Bildern und ein paar Charakteren. Das war im Grunde schon das Kleeblatt in diesem Directors Casting. Und dann habe ich tatsächlich gleich am nächsten Tag einen Anruf bekommen, ob ich das mal skizzieren könnte auf ein paar Seiten. Ich bin dann, habe dann mit John besprochen, weil wir ja zusammenschreiben, wenn wir Dinge selber schreiben, ob das ein Projekt wäre, was uns als Autorenteam interessieren könnte. Und das war so, oder John?
Ja, hat uns von Anfang an gecatcht, sehr interessiert.
Und dann haben wir tatsächlich so 7 Seiten geschrieben und 2 Wochen später kam schon die Nachricht, dass wir das von null auf neu erschaffen dürfen, dass die Degeto unsere Vision teilt und das Projekt gerne anhand dieses Kleeblatts, wie wir immer nennen, das sind diese 4 Hauptcharaktere, erzählen dürfen. Und dann ging alles recht schnell. Wir haben aus den 7 Seiten ein 30-seitiges Treatment gemacht und sind auch schon in die Bücher gestartet und dann plötzlich wurde der Zeitdruck sehr groß, denn es hieß, das soll jetzt, also es war September 19, es soll Weihnachten 21 schon gesendet werden. Und dann war klar, zu zweit schaffen wir das gar nicht. Wir waren schon recht weit in den Bögen und mit den Figuren, aber es war klar, wir schaffen das nicht. Und das war für uns ein spannender Moment, weil wir haben ja bisher immer nur als Team geschrieben. Und es war für uns aufregend, sage ich mal, ob wir das schaffen würden, uns in einen Writers Room als Autorenteam zu integrieren.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Also ihr habt alles, was da war, komplett weggeschmissen oder beziehungsweise gar nicht in Betracht gezogen. Nur die Idee KDW war und so ungefähr 20er Jahre oder so war praktisch das Einzige, worauf ihr euch dann bezogen habt und habt es ganz von vorne angefangen, eine Geschichte auszudenken. War das so?
Ja, so war das.
Was war für euch so die Grundidee, also dieses Kleber hast du ja genannt, aber sagen wir es mal thematisch. Es ist ja, wenn man es so von heute aus anguckt, hat man ja das Gefühl, es ist eine sehr heutige Sicht auf die damalige Zeit. Also es sind sehr viele moderne Themen, die uns heute beschäftigen, da auch sozusagen in diese Zeit mit rein projiziert, wenn man so will. Was war da eure Idee, wie man das erzählen könnte?
Ja, uns hat es, glaube ich, nur insoweit interessiert, alle, als es etwas mit heute zu tun hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir alle nicht ein Interesse daran haben, möglichst pittoresk, aber auch nicht möglichst journalistisch genau jetzt diese Zeit auferstehen zu lassen. Oder ich glaube, uns war allen mehr danach zumute, eine innere Wahrheit zu finden. Hätte das so stattfinden können? Das kann es. Also es basiert ja auf zwei realen, historisch verbürgten Charakteren. Alles, was wir über die erzählen, ist sehr nah angelehnt an das, was wohl so war. Dann haben wir zwei fiktive Charaktere, Fritzi und Hedi, erfunden und haben schon geschaut, hätten deren Schicksale so verlaufen können? Ja, hätten sie. Es waren typische Schicksale dieser Zeit, haben sie aber deshalb interessant gefunden, weil tatsächlich teilweise könnten sie auch heute noch eine solche Art von Schicksal auch erfahren, denn diese Themen sind alle noch lange nicht ausgestanden. Hm.
Wie seid ihr vorgegangen, als ihr euch sozusagen diese Hilfe geholt habt von weiteren Autoren? Was war euch wichtig dabei und wie habt ihr die gefunden? Was war eure Idee, wie man so einen Writers Room organisieren soll?
Okay, fange ich auch an. Ich hatte bisher keine Erfahrung damit und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben, wer könnte das sein? Sabine Steyer-Violet wurde mir von der Produzentin Sarah Kierkegaard vorgeschlagen. Und ich habe sie gegoogelt, ich habe gesehen, was hat sie bisher gemacht. Wir haben auch gemeinsame Bekannte, Sabine. Ich dachte, die kriegen wir doch bestimmt gar nicht. Und dann war ich ganz aufgeregt. Wir haben es ihr zugeschickt, ich habe ein paar Tage gewartet. Und das war einfach ein sehr schöner Moment, wo es hieß, Sabine hat Interesse. Ihr gefällt das, was bisher da aufgeschrieben wurde. Oskar, witzigerweise, dich kenne ich ja von Facebook. Du hast mich irgendwie jeden Morgen mit sehr witzigen Postings erfreut. Und ich weiß, dass Humor spielt eine wichtige Rolle in unserer Serie, denn sie soll auch unterhaltsam sein. Ich freue mich immer, wenn jemand Humor reinbringt und genau wie du das auch machst, John. Und das war mir ein wichtiger Aspekt vom Oscar. Und ich wusste ja auch, dass er an anderen Projekten gearbeitet hat. Man konnte ihn ja auch googeln und habe ihn tatsächlich, ich glaube, Oscar, ich habe dich auf Facebook angeschrieben, oder?
Ja, es war sehr, sehr, sehr kurios. Wir hatten immer mal wieder ein bisschen Austausch zu verschiedenen Texten, die wir da gegenseitig geschrieben haben. Und dann kam plötzlich die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzuschreiben und hat mich sehr gefreut.
Okay, das heißt aber, ihr seid dazugekommen, als es schon dieses 30-seitige Exposé gab. Das existierte dann schon zu diesem Moment.
Ich glaube, als wir dazugekommen sind, gab es sogar schon mehr. Da gab es nicht nur ein umfassendes Exposé, sondern auch, ich glaube, auch ein oder die erste und zweite Folge schon oder ja. So ein Entwurf davon in meiner Erinnerung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Drehbücher gelesen habe und ich glaube von zwei Folgen bereits. Ja. Und die waren so, die waren schon so lebendig, dass sie mich gekriegt haben. Also weil als ich sozusagen, ich glaube, der Anruf kam von Sarah Kierkegaard, und sie hat mir das vorgestellt und ich hatte natürlich irgendwie erstmal große Lust, mit Jürgen zu arbeiten und fand es toll, das hatte Sarah gleich erwähnt, dass da irgendwie die Frauen sehr im Fokus stehen und so weiter. Aber grundsätzlich war ich so ein bisschen, KDW, ja. Also es war jetzt nicht so, dass das, was, also das KDW als solches war nicht das, was mich gecatcht hat als erstes. Und dann habe ich das Exposé gelesen und die beiden Fassungen der ersten beiden Episoden und dann war ich dabei. Und dann natürlich noch den Türschlag mit Julia.
Oskar, vielleicht auch noch ein paar Worte von dir, wie du das im ersten Moment wahrgenommen hast, das Projekt, was da auf dich zukam.
Also wie Sabine schon gemeint hat, diese ersten beiden Skripte und auch die Outlines für die, ich glaube, wir haben über 100 Seiten insgesamt zu lesen bekommen. Das war alles sehr stark und da waren viele freche, ganz tolle Momente, die man so in solchen Shows noch nicht gesehen hat, also in solchen, ich nenne es jetzt mal Gebäude-Shows über alte historische Orte und da habe ich damals mit Julia telefoniert und habe ihr vorgeschwärmt, wie toll ich diese Momente finde und Dialogzeilen und wie frech und mutig die sind und da hat sie eben auch aufgeschrien am Telefon und gemeint, das muss bleiben, das muss unbedingt sein und da hatte ich das Gefühl, okay, das wird eine spannende Geschichte.
So. Und das heißt aber auch, es gab jetzt nicht so eine Phase von gemeinsamem Brainstorming, wie könnte sowas überhaupt aussehen, auf was wollen wir uns konzentrieren, sondern das war sozusagen schon von Julia und John zu dem Zeitpunkt eigentlich weitgehend ausgereift oder ausformuliert. War das so?
Es war weitgehend so. Wir hatten tatsächlich, ja, sag du mal, John.
Die Figuren waren zum großen Teil entworfen, aber die haben sich noch mit Oskar und Sabine nochmal geändert und weiterentwickelt. Ne? Und wir haben die einfach zusammen alle weiterentwickelt, jede einzelne Figur eigentlich auch. Ne? Bis wir dann Bogen bis über 6 Folgen hatten.
Also was wirklich sehr interessant war, darauf können wir später noch zurückkommen, ist, wir hatten 6 Folgen, die waren nicht finanzierbar. Dann haben wir daraus, und das war sehr anstrengend, das wisst ihr alle noch, wie wir dort zusammensaßen in Berlin und aus 6 5 machen mussten. Sprich, wir mussten das alles nochmal umstrukturieren. Es war eine Heidenarbeit. Dann drehten wir in Budapest und wir merkten, Moment mal, das ist so viel zu erzählen, das ist alles so schön und so gut. Und der Schnitt wurde ja parallel gemacht, weil wir ja unter Zeitdruck standen. Und irgendwann war völlig klar, das sind keine 5 Folgen, das sind wieder 6. Und dann sind ja Oskar und Sabine nach Budapest gekommen und haben wieder alles neu umsortiert und wieder neue Clips erschaffen. Und jetzt haben wir hier die 6 Folgen, so wie wir es ursprünglich geplant hatten. Also das war ein ganz schönes Hin und Her. Was aber richtig war, ich glaube, die allerersten 6 Folgen hätten dann 7 werden müssen. Insofern war es gut, dass es zunächst 5 sein sollten.
Okay, und könnt ihr noch ein bisschen erzählen, wie ihr, also ich stelle mir das als eine relativ schwierige Phase vor, wenn man zunächst zu zweit halt schon vieles formuliert hat oder vieles festgelegt hat, Figuren, vielleicht auch Handlungsbögen oder auf jeden Fall Themen, die vorkommen sollen. Und dann kommen nochmal wieder 2 neue Autoren dazu, sich das anzueignen und auch aufzuteilen, wer soll jetzt was machen, wie soll man sich die Arbeit aufteilen, wie seid ihr da jetzt vorgegangen?
Ich fand das eben so reibungslos und das hat mich auch so überrascht. Also erstens, glaube ich, war die Vision von John und mir sehr klar. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war klar, nur wer diese Vision versteht und sich zu eigen macht, kann jetzt zu diesem Zeitpunkt Teil des Teams werden. Und das war praktisch unabdingbar ab unseren ersten Gesprächen klar, ihr teilt die Vision und wollt da die genauso mit uns weiter erarbeiten. Und dann haben wir uns jetzt zum ersten Mal live getroffen und miteinander 2 Tage, glaube ich, zunächst verbracht. Da war tatsächlich noch ein Dramaturg bei uns, das war der Norbert Maas. Der hat einmal auf einem großen Flipchart nochmal alles mit uns hingeschrieben, was da ist und was jetzt als nächstes passieren soll. Und ich meine, wir hätten dann einfach nur so ausgemacht, Mensch, Oskar, dann schreib doch du die 5 und Sabine, mach du doch die Änderung in der 1, die wir jetzt besprochen haben und John schreibt die 3 und die 6 macht auch Sabine. Also ich spinne jetzt, aber es war sehr reibungslos, alles irgendwie zu verteilen. Und ich glaube, wir hätten auch immer reihum wieder tauschen können, weil wir uns doch nach diesem einen Tag sehr, sehr einig waren, wo die Reise hingehen soll.
Und wir haben auch, also zum Prozess dann im Room in diesen ersten Tagen, was halt toll war einerseits, dass wir wirklich, jeder hat nochmal seine eigenen Lebenserfahrungen den jeweiligen Figuren geben können und pitchen können, was sie oder er denkt, was man noch dazu fügen könnte. Und was halt ganz toll war, fand ich jetzt aus Position des Staff Writers, was ich finde, was selten ist, man hat schon sehr stark gemerkt, dass zum Beispiel Julia einfach viel Erfahrung damit hat, am Set immer mal wieder mit kreativen Leuten konfrontiert zu werden und sich deren Vision anzuhören und auch mal damit zu leben und durchzudenken und dann zu entscheiden, ist das die Serie, die ich machen will oder nicht. Und da war ein großes, also von Sekunde 1 an fand ich im Raum eine große Offenheit und großes Vertrauen und eine klare Richtung. Und das hat, es gab ja auch diese Regel, die ihr ja hattet, niemals etwas abschließen, ohne eine Alternative vorzuschlagen. Und das war toll.
Ja, das stimmt. Das hatte ich aus einem anderen Podcast, ne? Never put something off the table without putting something on it oder so ähnlich. Und das war gerade, weil es so schnell gehen musste, wirklich eine wichtige Regel für uns. Weil natürlich kann man immer endlos darüber reden, warum irgendein Vorschlag, der gerade in den Raum geworfen wird, nicht funktioniert. Aber das haben wir uns einfach so ein bisschen verboten und haben dadurch sehr nach vorne gearbeitet.
Aber das war was ich von Anfang an sehr bewundert habe, weil es war klar, dass dieses Projekt unter Zeitdruck steht und trotzdem gab es durchgehend bis zum Schluss eine unglaublich große Offenheit von Julia und John. Also es war auch immer, man hatte immer das Gefühl, man kann auch nochmal alles komplett verwerfen und doch nochmal, ich will nicht sagen, mal ein anderes Kaufhaus erzählen, aber wirklich, es war, man hatte immer das Gefühl, dass es möglich alles zu hinterfragen, also alles, alle Figuren. Wir haben auch ziemlich zum Schluss nochmal eine Figur rausgeschmissen, die sich durch 6 Folgen durchzog und so. Und das hat dieses Arbeiten auch so wahnsinnig angenehm gemacht, dass man...
Stimmt, Sabine, du hast irgendwie um 5:12 die Mutter gekillt von Hedi oder so. Ne? Ja, stimmt. Irgendwie so am Tag, so eine Stunde bevor unser Zug abfuhr, wurde die Mutter gekillt. Die fehlt auch gar nicht.
Arme Mutter. Ja, es ist wahr, sie fehlt nicht.
Hat es einen Unterschied gemacht, dass ihr in dem Fall auch die Regisseurin mit im Writers Room präsent hattet? Hat das die Arbeit irgendwie beeinflusst?
Ja, also auf jeden Fall. Und das liegt aber auch an Julias Persönlichkeit, dass sie eine wahnsinnige Energie hat. Also es war sozusagen, man hat auch immer das Gefühl, egal was wir hier beschließen, es kann noch so absurd sein, Julia wird es da draußen irgendwie durchkämpfen. Und das ist natürlich auch, und klar, das hat natürlich mit der Regie oder Showrunner-Position zu tun, die sie inne hatte.
Total, und einfach, es war immer, oder es war dann auch recht früh nach den ersten Redaktionsmeetings, war wirklich beeindruckend, dass alles, was wir beschlossen haben im Binnenverhältnis von den 4 Autoren, wurde auch exakt so vor der Redaktion und vor allen Externen kommuniziert. Und gab eine große Transparenz und eine große Stärke, die Julia da mitgebracht hat. Also du konntest dir sicher sein, dass wenn sie deine Szenen mochte, dann wird sie die auch bis aufs Blut verteidigen und wird sie auch in die Drehlocation bringen und so drehen. Und das war sehr befreiend. Mhm.
Und war es ein langer Drehprozess, wo viele Fassungen geschrieben werden mussten? Ich habe ja schon gehört, dass der Zeitdruck dann irgendwann auch relativ groß war. Aber gab es viele Anmerkungen von Seiten der Redaktion, die zu beachten waren oder die geändert werden mussten? Oder ging das relativ schnell durch? Wie war das?
Ich hatte den Eindruck, dass es relativ schnell geht. Also im Vergleich zu Kinofilmen, die John und ich ja bisher geschrieben haben, wo wir es gewohnt sind, auch in die 12., 13. und 14. Fassung zu gehen, bis so eine Geschichte funktioniert, war es hier einfacher. Ich glaube, ich habe hier einen Ordner mit 4 Fassungen. Die 4. ist allerdings schon das Ding, wo wir auf 5 runtergegangen sind. Also vielleicht waren es 4 wirklich jeweils ganz frische und neue Fassungen, wo starke Umstrukturierungen da waren. Das finde ich aus meiner Erfahrung meines bisherigen Lebens angenehm wenig. Ich glaube, es lag auch daran, dass es so sehr, sehr klare Storylines waren und sie sind auch dankbar. Also wenn man einmal eine verbotene Liebe hat, das ist immer eine dankbare Storyline. Also verbotene Liebe, das sehen wir einfach gerne. Das ist Hedi und Fritzi. Und dann haben wir diesen sogenannten Brüderstreit zwischen Harry und Georg. Also 2 miteinander konkurrierende Brüder. Wer macht das Rennen? Das ist auch ein Strang, den man klar und gut erzählen kann. Und ich glaube, am meisten haben wir daran gearbeitet, dass es zu einem Kleeblatt wurde. Also es war sehr gut zu schreiben, dieser Brüderstreit, es war sehr gut zu schreiben, diese verbotene Liebe. Und jetzt zu sagen, wo begegnen sich denn diese 2 Stränge? Wo wird das zu einem? Da mussten wir sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Und ich bin froh, dass uns das gelungen ist, dass man diese 4er-Freundschaft jetzt auch wirklich glaubt im fertigen Produkt.
Gab es irgendeinen Grundkonflikt mit der Redaktion oder war das einfach nur so ein Feintuning, wo halt jeder nochmal sagt, hier muss man nochmal gucken und da und so? Oder gab es da unterschiedliche Grundrichtungen, die man vereinbaren musste irgendwie?
Nee, dadurch, dass man sich doch sehr stückweise vom 3-Seiter über den 7-Seiter über den 30-Seiter zu den Drehbüchern hingearbeitet hat, kam eigentlich nie so ein wirklicher Überraschungsmoment auf, so, hä, das haben wir uns aber alles ganz anders vorgestellt. Das war ein sehr transparentes Arbeiten von Anfang an.
Du hast ja erwähnt, Julia, dass du eigentlich nicht daran interessiert warst, die Geschichte 1:1 zu erzählen, wie man sie halt nach historischen Recherchen vielleicht rekonstruieren könnte, sondern du hast was Eigenes machen wollen. Was war dabei jetzt deine Leitlinie? Was wolltest du wirklich genau hier erzählen und inwieweit hast du das mit den historischen Fakten abgeglichen oder inwieweit hast du deine eigene Fantasie da spielen lassen? Oder auch du und John natürlich sind da natürlich gefragt.
Also ich gehe nochmal auf das ein, was du am Anfang gesagt hast, dass das eine Serie aus heutiger Sicht war. Vielleicht ist damit auch eher gemeint, dass es ja
zwei Punkte sind, wo etwas Altes zusammengebrochen ist. 1918 ist eine gesamte alte Welt zusammengebrochen. Die damaligen Eliten haben total verspielt, Trümmer hinterlassen. Die Hälfte der Bevölkerung wollte was Neues aufbauen, was völlig Neues. Und die andere Hälfte hat gehofft, dass alles wieder so wird wie vorgestern. Und so ähnlich ist es auch heute. Und dieses Gefühl, das wollten wir eigentlich erzählen. Es gibt unglaublich eine Hülle und Fülle von historischen Details und so weiter. Da haben wir uns in der Recherche auch dran erfreut, was es gab, abgearbeitet. Wir haben Dinge gefunden, wo du gedacht hast, Mensch, das ist ja wie bei dem IS oder bei den Taliban, die kommen und die Geschichte und alle Dokumente vernichten, was die Nazis gemacht haben in Berlin, wo wir gefunden haben, eine Welt, die auch ich so nicht kannte. Ja.
Das ist diese lesbische Subkultur vor allem, ja.
Und eine Welt, wo du dachtest, Mensch, da lebten ja 2/3 bis 3/4 Frauen in dieser Stadt an Bevölkerung, weil die Männer tot waren. Ja. Ich fand, dieses Gefühl zu erzählen und die historischen Fakten, die man ja immer drin hat und versucht, die mitzuerzählen oder so, die fielen nach und nach rechts runter, links runter, weil es auch völlig uninteressant war. Da kann man einen Dokumentarfilm drüber machen. Das ist ja vielleicht nicht Aufgabe eines Spielfilms oder einer Spielfilmserie. Ne? Das wurde halt immer poetischer. Wir haben ja einen Zeitraum, den wir erzählen, von 1918 bis 1933, 34. Ne?
Ja.
Und wenn du da anfängst mit Zeittafeln und Sachen und Zeitungsausschnitten und dies, was passiert und da was draußen, dann hast du bei der Fülle der Geschichten, da musst du einfach darauf verzichten. Und das hat dem Ganzen sehr gut getan.
Wir haben entschieden, dass wir einfach das Bild einer Dekade entwerfen wollen, ohne jeweils deutlich zu machen, in genau welchem Jahr, in welchem Monat befinden wir uns. Denn das geht immer auf Kosten der Figuren und der emotionalen Stränge. Das heißt, wir haben sehr viel äußerlich Zeit vergehen lassen. Das heißt, es finden große historische Bögen statt. Allerdings die emotionalen Beziehungen sind sehr gestrafft. Sprich, obwohl es vielleicht logischerweise gerade 4 Jahre später ist, was uns zeigt, dass die Inflation ausgebrochen ist, treffen trotzdem Hedi und Fritzi aufeinander und reden über den Streit von gestern. Das klingt jetzt wirklich seltsam. Das heißt, wir haben die emotionale Zeitebene total zusammengezogen, obwohl außen herum 10 Jahre vergehen. Das haben wir uns abgeschaut bei Mad Men. Mad Men macht es auch, ist auch eine Workspace-Dramedy, kann man sagen. Die haben John und ich sehr stark studiert nochmal, bevor wir hier in die Arbeit gegangen sind. Denn auch in Mad Men, was in dieser Werbeagentur spielt, haben wir große historische Bögen und Ereignisse. Die werden markiert durch Mondlandungen und Wahlen und weiß nicht was alles. Und die emotionalen Konflikte laufen sehr straff durch. Das heißt, wir haben keine Schauspielerwechsel. Wir müssen kein Alters-Make-up auflegen. All das, was uns immer wieder aus der Emotion rauskickt, genauso wenig wie Zeittafeln, darauf haben wir verzichtet und darauf vertraut, dass das die Dokumentarfilme und wichtigen, man kann sich genug darüber informieren, was tatsächlich wann historisch war. Dafür muss diese Serie nicht herhalten.
Es gewinnt unglaublich viel Raum, um diese ganzen Gefühle zu erzählen, wo du immer aushalten musst und überlegst, wie erzählst du jetzt eigentlich, was außenrum passiert und wie wirkt das wieder zurück darauf. Und dieser Gedanke immer, der Zuschauer müsste ja wissen, wo man jetzt gerade sich befindet.
Orientierung
des Zuschauers ja. Erschaffen und so weiter, damit er nicht verliert. Aber du orientierst dich ja doch immer an den Figuren, wo die gerade stehen auf ihrer emotionalen Reise.
Und ich muss sagen, ich werde regelmäßig rausgehauen, leider auch bei diesen sehr vielen deutschen historischen Großproduktionen, wenn da Einblendungen sind und vor allem, wenn unsere lieben guten Schauspieler dann ihr Alters-Make-up kriegen und irgendwelche Zeitsprünge erzählt werden müssen, mich haut es regelmäßig raus. Und da war ich besonders froh, dass man uns gefolgt ist. Vielleicht war das tatsächlich mit der Redaktion aber die längste Diskussion, ob man auf diese Zeittafeln und auf diese Orientierung verzichten
darf. Wir haben viele Orientierungssequenzen geschrieben, also ganze Szenenhaufen, die nur dafür da waren, zu sagen, so, wo sind wir jetzt, was passiert jetzt, dann das zu versuchen zu strukturieren mit den Cliffs der Serie, mit den Einstiegen der Serie, mit den einzelnen Teile, wenn die gesendet werden, und haben festgestellt, dass wir das alles eigentlich nicht brauchen, dass es unglaublich hinderlich ist und dass es unglaublich befreiend ist, wenn man sich da nicht sklavisch dran halten muss.
Und ihr habt ja auch eine sehr spezielle Erzählweise auch darüber hinaus gewählt. Also ihr habt schon erwähnt, es hat was sehr Poetisches bekommen. Sowohl in der Hinsicht, dass ihr Gedichte integriert habt, die in der Tonspur gesprochen werden im Off. Und ich habe auch den Eindruck, dass das auch in den Dialogen eigentlich von der Alltagssprache vieles weggeht und so eine poetische Sprechweise eigentlich gewählt wurde. War das eine bewusste Entscheidung oder wie ist das entstanden? Wie hat sich das da entwickelt?
Tja, diese Sprache kommt schon auch, wenn man Literatur dieser Zeit liest. Sickert die ein wenig in einen ein. Also natürlich liest man Vicky Baum und diese Romane, wenn man in die Zeit oder in die Gedankenwelt von Frauen dieser Zeit eintaucht, genauso wie die Zeitschriften, die liebende Freundin und so, die ja alle existieren. Und diese Sprache ist ein wenig malerischer, ein bisschen größer vielleicht, etwas weniger alltagssprachlich als unsere. Ich weiß noch, Sabine, deine allererste Szene, glaube ich, die du mir geschickt hast aus Szene 1, war das, ob Zeit vergeht oder entsteht. Und das, da war ich so glücklich, das weiß ich noch, als ich die gelesen habe, weil ich so dachte, super, die Sabine hat das auch jetzt so verinnerlicht, dass dort ein bisschen größer und poetischer gesprochen werden darf. Und ich finde auch, dass es der Emotion überhaupt nichts nimmt, sondern ich finde, es gibt den Gefühlen Größe und das liebe ich persönlich.
Und das ist auch zwischen euch als Autorenteam einfach so entstanden, ohne dass ihr euch da gegenseitig auseinandersetzen musstet oder dass ihr das auch verändern musstet, eure Art Dialoge zu schreiben, eure Sprache. Hat sich einfach von alleine so ergeben oder ist das ein Prozess, den ihr auch bewusst gesteuert habt und gesagt, nein, wir wollen hier ein bisschen anderen Dialogstil einführen und so?
Über das Thema haben wir nie gesprochen. Das hat sich von Anfang an gefügt, dass wir, oder vielleicht war natürlich die Stilistik schon ein bisschen vorgegeben durch Drehbuch 1 und 2 und ich hatte das Gefühl, dass wir das alle vier dann so übernommen haben und vielleicht waren es auch wirklich die Figuren selbst, die durch uns gesprochen haben. Das klingt so esoterisch, aber es war oft der Fall, dass ich das Gefühl habe, diese Serie steht schon fertig da. Ich wusste immer ganz genau, wie sie aussehen muss und sie ist schon fertig und wir müssen es nur noch umsetzen.
Ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich, also natürlich Julia und John, aber irgendwie gäbe es da noch eine höhere Macht, als käme, ist die Sprache aus den beiden Frauen sehr herausgekommen. Also was ganz, ja, ganz konkret die Dialoge angeht, habe ich das Gefühl, dass die Fritzi und Hedi die Sprache vorgegeben haben und sich alle an diese Sprachwelt so ein bisschen angepasst haben. Ja, Harry oder Georg, die beiden männlichen Figuren.
Es war auch schon in den ersten beiden Büchern, die wir damals bekommen haben, stand schon vieles drin, also dass jetzt die Georg-Figur sich eher an Zahlen und Fakten orientiert, ein bisschen weniger emotional spricht, dass diese ganze KDW-Welt und Verhandlungswelt eher schnelle, schneidende Dialoge sein können und dass eben die Frauen, Fritzi und Hedi, so ein bisschen Kraft in den Dialogen bekommen durch eben diese Größe. Also es war schon alles angelegt und wenn man zugesagt hat, hat man das schon so gefühlt und gespürt und dann wurde es nur noch verstärkt, aus meiner Sicht zumindest.
Und Erzählweise ist ja auch insofern speziell, als ihr auch so eine imaginäre Ebene eigentlich bedient. Also es gibt, man sieht manchmal Bilder, die ja eingebildet sind. Zum Beispiel der Kriegsveteran, der da immer als Horrorfigur eigentlich anwesend ist. Wann hat sich das entwickelt, dass ihr auch so eine imaginäre Realität damit einbeziehen werdet?
Die Figur kam von dir, John. Ich weiß nicht mehr, wann ist dir die eingefallen?
Und das kann ich nicht mehr genau datieren. Aber ich glaube, dass einfach diese Figur spricht dafür, diese ganze Generation, bis im Westen nichts Neues geschrieben wurde, der Männer, die aus dem Krieg kamen, die den Krieg nicht überlebt haben, die versehrt kamen, die mit zu tun hatten, die waren alle stumm. Ja? Die konnten alle nicht reden darüber. Ja? Und da haben wir überlegt, wie kann man das miterzählen, stellvertretend Harry eben. Ja? Und dann, da wir sowieso eine große poetische Ebene hatten und diese Kraft durch diese beiden Hauptfiguren, die beiden Frauen, haben wir gesagt, komm, dann verträgt diese Ebene verträgt die Serie auch diese Ebene und diese Figur. Ja. Und ich finde, es hat Harry sehr gut getan. Ja.
Hedi träumt eben auch viel. Sie ist ja ein sehr sinnlicher Mensch und durch sie haben wir diese Traumebene. Das taucht, glaube ich, 3 oder 4 Mal auf, dass wir plötzlich in ihren Träumen uns befinden und die Bilder ihrer Träume sehen. Valerie Stoll, die Hauptdarstellerin, ich habe jetzt gerade ihr Making-of-Interview mir angeschaut und ja, es war irgendwie so süß, weil sie sagte, dass sie durch Mücke, ihre Schwester, so stark diese sinnliche oder übersinnliche Ebene in die Figur genommen hat. Mücke hat das Down-Syndrom, das war eine fantastische Darstellerin, die wir da hatten, die Nele Buchholz hat die Mücke gespielt und dadurch, dass sie diese ganz körperliche und enge, aber unausgesprochene Verbindung zu ihrer Schwester hat, kriegt Hedi eben diese Sinnlichkeit und die lässt sich sehr, sehr schön in solchen Traumbildern ausdrücken.
Hedi hat ja auch eine sehr reflektive Ebene auf ihre Art, ne? Nicht intellektuell, aber schon, wenn sie, sagen wir mal, die Taube, die Schwester lässt, die Mücke lässt die Taube fliegen und sagt, wiederkommen. Und Hedi fragt sich, denkt nach und fragt sich, würdest du wiederkommen? Ja. Also es ist dieses ständige Reflektieren, was eigentlich gerade passiert, ja? Auf nicht intellektueller Ebene, sondern auf emotionaler Ebene. Und das ist auch das, was Harry mit ausmacht und eben auch Friederike.
Gab es, als ihr diese Figurenkonstellation oder die Figuren selber euch ausgedacht habt, hattet ihr irgendwelche Vorbilder, auf die ihr zurückgreifen konntet, wo ihr dachtet, vielleicht kann man mit sowas arbeiten? Oder habt ihr euch das völlig frei so aus dem Bauch heraus ausgedacht?
Also ich habe hier so eine große Pinnwand, auf die gucke ich jetzt auch gerade, wo ich mir oft so Inspirationen hinhänge. Und bei mir steht hier zum Beispiel ganz groß Fleabag, Girls und Marvelous Miss Maisel. Das waren 3 Serien, in denen ich die Frauenfiguren sehr, sehr mochte, weil die waren irgendwie komplexer als Frauenfiguren, die ich schon in anderen Serien gesehen hatte. Und das waren für mich, neben Mad Men, über die wir schon gesprochen haben, die strukturell für uns ein wichtiges Vorbild war, waren diese 3 Serien für mich sehr wichtig, wie Frauen heute komplex erzählt werden können. Eine andere sehr wichtige Inspiration für mich, das betrifft jetzt aber die Regie, war Joker. Joker zeigt dieses dystopische Gotham City, was ja natürlich Manhattan ist, und so weiter, auf eine zeitlose Art und Weise. Das könnten die 1980er Jahre sein, es könnte aber auch die Zukunft oder aber auch die 1920er Jahre sein. Und das hat auch dieses sehr, ja, irgendwie gesetzte Marvel-Genre so revolutioniert, fand ich damals. Joker war ja ein Autorenfilm innerhalb dieses Marvel-Universums. Und genauso dachte ich, müssen wir dieses deutsche, etwas zur Ruhe gekommene Gebäudefilm-Genre, wie Oskar es ja auch gerade schon genannt hat, Adler und Charité und so weiter, durchmischen und sagen, nee, dieses Genre verträgt jetzt mal eine Innovation. Da war Joker für mich ein großes Vorbild. Der war damals gerade im Kino und den hatte ich mir 2-mal angeschaut. Und ich glaube, man erkennt sogar, dass Joker visuell eine wichtige Inspiration war, wenn man unsere Serie anschaut.
Und könnt ihr über die männlichen Hauptfiguren nochmal sprechen? Ist ja auch Harry ist ja als Kokainabhängiger auch geführt über weite Strecken. Diese ganze ist eins seiner Hauptthemen, mit dem er sich rumschlägt. Könnt ihr da nochmal über die Figur ein bisschen genauer sprechen, was euch da geleitet hat oder inspiriert hat?
John, Harry ist eigentlich mehr oder weniger deine Kreation. Vielleicht willst du über ihn am meisten sprechen.
Ja, also der Grundkonflikt, wo wir wussten, er steht drin, ist, er kommt aus 4 Jahre Krieg zurück und hat für etwas gekämpft und muss seine, ja, nennt man das, positive Selbstillusion, hat er abgelegt und hat, steht in diesem Grundkonflikt mit seinem Vater, der ihm damals schon gesagt hatte, mein Lieber, das ist ein Riesenquatsch, und er ist innerlich zerbrochen an dieser Geschichte und hat den Glauben an alles und jenes verloren und muss sich in dem Umfeld, wo er herkam, wieder zurechtfinden. Von daher, es war eigentlich ein leichtes, diese Figur, die musste man gar nicht groß erschaffen, also diese Figur zu schreiben.
Also es gab keine literarischen oder filmischen Vorbilder, sondern Oder gab es die Idee, einen heutigen Konflikt abzubilden, indem man ihn in diese Zeit verpflanzt?
Also universell ist eben ein Vater-Sohn-Konflikt, der Sohn zurückkommt, und das ist eigentlich ausreichend, um eine Figur in ein Spannungsfeld zu setzen, wo er an seine Grenzen kommt und seine Möglichkeiten, keine Möglichkeiten mehr hat, sich zu bewähren. Das ist immer gut.
Also ich habe mir sehr bewusst keine 20er-Jahre-Serien angeschaut, zum Beispiel Babylon Berlin. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch solche Charaktere auftreten. Ich hatte aber solche Sorge, eine Reproduktion der Reproduktion zu erschaffen, dass ich bewusst mich darauf konzentriert habe, entweder Originalkunstwerke zu sehen, Filme, Bücher, Bilder etc. oder eben zeitgenössische Serien, die ich liebe.
Ich glaube, im Westen nichts Neues. Das habe ich gelesen und da wusste ich, wie Harry ist, was der erlebt hat.
War es denn schwierig, dieses Konzept auch in so einem Zusammenhang durchzusetzen des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens, also bei der DGTO? Gab das große Widerstände, die ihr da überwinden musstet, oder wie war das?
Ich glaube, man kann nicht oft genug betonen bei dieser Serie, dass es phänomenal ist, dass es jetzt in einer Primetime 6 Folgen lang eine große lesbische Liebesgeschichte gibt, die so erzählt wird, wie sie erzählt wird. Das ist eher ein Werbefaktor und kein intellektuelles Auseinandersetzen mit dem Drehbuch. Aber das denke ich jedes Mal, wenn ich an diese Serie denke, die jetzt bald rauskommt.
Das macht mich auch besonders glücklich. Und ich finde auch, dass die ARD im Moment ein guter Ort ist, um so innovativ zu erzählen. Das habe ich gespürt. In der ARD ist im Moment der große Wunsch da, sich zu verjüngen. Das heißt, es gibt eine große Offenheit für Leute wie uns, die behaupten, wir wissen, wie man junge Leute erreicht. Und ich finde, dass sie sich weit außerhalb ihrer Komfortzone bewegt haben mit dem Stoff, mit der Umsetzung, aber auch mit dem Sendeschema. Also, dass sie jetzt sagen, das fängt um 20.15 Uhr an und um 1.30 Uhr wird der Zuschauer dann wieder entlassen aus der Serie. Das finde ich mutig, obwohl das ein sehr abgedroschenes Wort ist. Ich finde das sehr, sehr mutig. So voll und ganz zu sagen, wir versuchen hier mal ein Lagerfeuer-Event zu erschaffen, wo niemand um diese Serie drumherum kommt.
Was würdet ihr, wenn ihr spontan sagen solltet, was war das Schwierigste zu schreiben, also vom Schreiben her jetzt? Gab es Szenen, wo ihr sehr lange dran laboriert habt oder bestimmte Situationen, die schwierig zu schreiben waren? Und auf der anderen Seite, was war das, was am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben?
Ich fand am schwierigsten, und das ist sowas wie das Skelett des Films, die Unternehmensentwicklung. Also was passiert mit dem KDW, in welche Krisen gerät das Unternehmen? Das so zu erzählen, dass es trotzdem spannend ist, und da möchte ich dich, Oskar, hervorheben. Ich finde, dass du viele gute Ideen hattest, unterhaltsam diese für mich erstmal etwas sperrigen und drögen Unternehmenskrisen zu schreiben.
Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war herausfordernd. Danke. Für mich war noch aus persönlichen Gründen interessant, wir haben eine Figur, die wird in Folge von sechs, wir haben eine Figur, die wird innerhalb von 6 Folgen zum Parteifunktionär bei der NSDAP, und dafür wusste ich, dass ich irgendwann mal meinen Kampf lesen muss, um ein bisschen zu wissen, was der so gedacht hat und was der sagen würde. Und dieses erste Viertel von meinem Kampf zu lesen, davor hatte ich großen Respekt und war dann doch überrascht, wie einfach dieser Text geschrieben war. Und das war noch eine Besonderheit für mich persönlich.
Sabine, von dir noch vielleicht, was war am schwierigsten oder was hat dir am meisten Spaß gemacht? Wo ist es so geflutscht richtig?
Ich glaube, ich bin da ganz bei Julia. Ich fand auch dass das, was im KDW passiert mit dem Unternehmen, das emotional aufzuladen und an unsere Figuren anzubinden. Also das ist eben nicht nur da so einzeln so und jetzt steht es um das Kaufhaus so, sondern das bedeutet das und das für, also das hat diese Konsequenzen für Hedi oder Fritzi oder Harry, diese Verknüpfungen zu schaffen und die Emotionalität in diesen Unternehmensszenen, das fand ich, glaube ich, das Herausforderndste. Ne? Und Spaß, ich meine, also Spaß hat man tatsächlich alles gemacht, das war eine einzige große Freude. Es war ja, es ist wirklich, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit und einfach, es war schön, an dieser Serie zu arbeiten und Spaß ich habe auch wahnsinnig gerne Harry geschrieben. Also es ist Harry, ich weiß nicht, ich mochte das, wie der immer wieder aufgestanden ist und irgendwie versucht hat, diesem Leben einen Sinn abzugewinnen oder immer wieder so nach vorne geschritten ist und dachte, jetzt machen wir es so und nochmal anders. Und ich fand das eine ganz, es hat Spaß gemacht, den Harry zu schreiben, diese Energie von ihm und die Frauen natürlich sowieso und diese große Liebe, die da passiert.
Ja, soweit dein Gespräch zu Eldorado KDW, der Miniserie mit Julia von Heinz, John Quester, Sabine Steyer-Violett und Oskar Solowski. Das ist der Writers Room von Eldorado KDW. Das war ja eine Nummer so ein bisschen aus der Reihe, weil wir so viel Material hatten. Unsere nächste Sendung ist wieder im alten Drei-Wochen-Rhythmus, nämlich am 30. Dezember. Da reden wir und redest du mit Rodica Dönert zu ihrer Serie auch zum Friedrichstadtpalast, der Palast. Bleiben Sie uns gewogen. Bis in Kürze. Wir hören uns wieder.